Wir öffnen das Tor 5 unseres Adventskalenders.
Und jetzt habe ich etwas ganz Besonderes für unseren akustischen Adventskalender. Ich bin ein echter Fan und wir kennen uns jetzt rund 20 Jahre und in den 20 Jahren habe ich immer wieder begeistert seine Karriere verfolgt. Er ist nicht nur ein fantastischer Krimi-Autor, er ist eigentlich der Initiator der mörderischen Eifel, denn mit seinem KBV-Verlag gehört er mittlerweile zu den größten Krimi-Vorlagen in Deutschland und er ist ein fantastischer Interpret seiner eigenen Sachen und seine Hörbücher sind ein wahrer Genuss, ihr könnt das gleich hören. Denn eine kleine Geschichte haben wir für den aktuellen akustischen Adventskalender. Jetzt sage ich aber erstmal herzlich willkommen, Ralf Kramp. Wie geht's dir?
Hallo, lieber Ralf. Mir geht's gut. Alles wunderbar. Wenn ich das höre, wird mir ja richtig weihnachtlich zumute.
Ich habe so überschlagen, vor 20 Jahren haben wir unser erstes Interview gemacht.
20 Jahre? Das kann ja gar nicht sein. Da war ich ja 13.
Ja, und ich 14. Das war noch für die Schülerzeitung. Du hast dich super, super, super toll entwickelt. Du hast aus Hildesheim mittlerweile die heimliche Krimi-Hauptstadt der Bundesrepublik gemacht.
Na, ich ja nicht alleine, sondern ganz viele Leute. In allererster Linie meine Frau an meiner Seite, wir machen das ja zusammen. Und dann gibt es ja in Hildesheim noch ganz viele andere, die das Thema auch befeuern. Aber es macht Spaß, da mitzuwirken und das Ganze so ein bisschen voranzutreiben.
Du und Monika, ihr seid schon ganz entscheidend. Wenn ihr nicht da gewesen wäre, dann würde Hildesheim immer noch relativ verschlafen sein und niemand hätte von der mörderischen Eifel gehört.
Na. Jacques Berndorf war schon der Erste, der hier direkt vor den Toren Hildesheims, nämlich im Dorf in Berndorf vor, mittlerweile 34 Jahren, glaube ich, seinen ersten Krimi veröffentlicht hat. Und seither hat er eigentlich damals, ist er leider dieses Jahr verstorben, dafür gesorgt, dass in Hildesheim überhaupt das Thema Krimi auf der Tagesordnung steht. Allerdings nehme ich das Lob gerne an, wenn es darum geht, dass wir das ganze Thema immer ordentlich am Leben erhalten und uns immer was Neues einfallen lassen im Kriminalhaus.
Ich erinnere mich noch, eine der ersten CDs, eine der ersten Hörbücher von Herbie Feldman, den du initiiert hast, wurde gelesen von Kalle Pohl. Mittlerweile bist du dazu übergegangen, die Sachen selber zu lesen, weil wie kann man das, ein so fantastischer Rezitator seines eigenen Werkes sein?
Ich lese ja nur die Sachen vor, die ich selbst geschrieben habe. Leichter geht's ja gar nicht.
Jetzt hast du eine Weihnachts-CD herausgebracht mit mörderischen Geschichten. Wir hören daraus gleich etwas. Was war der Initialpunkt dafür?
Ich habe eigentlich von Anfang an Kurzgeschichten geschrieben. Ich habe damals schon Kurzkrimis für den Kölner Stadtanzeiger geschrieben. Da habe ich noch gar keine Roman rausgebracht. Und das waren damals immer traditionell kleine Kriminalgeschichten zu Weihnachten. Und diese Kriminalgeschichten zu Weihnachten, die sind dann immer abgedruckt worden in der Adventsausgabe. Diese Geschichten, das ist mittlerweile so viel geworden, also das mache ich schon lange nicht mehr, sondern die kommen jetzt nur in meinen Kurzkrimibänden. Das ist so viel geworden, dass diese Sachen jetzt einmal geballt gesammelt gehört haben. Und dass die jetzt mal passieren. Wahrscheinlich gibt es auch irgendwann mal ein Buch. Die CD heißt Drei Kopfschüsse für Aschenbrödel.
In Anlehnung an einen berühmten Weihnachtsfilm, der 20 Mal jedes Weihnachtsfest gezeigt wird.
Ja, ganz genau.
Ralf, ich denke, der KBV-Verlag wird auch über Weihnachten gutes Geschäft machen, weil die Leute mit Sicherheit deine Bücher auch sehr, sehr stark nachfragen.
Ich hoffe sehr.
Insgesamt bist du zu einem der großen Verlage für Kriminalliteratur in Deutschland geworden.
Groß sind wir nicht. Es klingt immer so, als würde ich so ein bisschen tief stapeln, aber wir sind nicht groß. Wir sind beständig. Wir haben nicht expandiert, sondern wir pflegen eigentlich seit, den Verlag gibt es jetzt schon über 30 Jahre. Wir pflegen seit 20 Jahren, seit ich mich damit beschäftige, ein konstantes Bedienen der Erwartungen unserer Leserinnen und Leser. Also ich freue mich, dass wir tolle Autorinnen und Autoren an Bord haben. Dazu gehören natürlich gerade bei euch so im Brück die Krimi-Cops mit dem Klaus Stickelbrock. Wir haben Kai Magnus Ding aus dem Ruhrgebiet, der seine Kriminalgeschichten bei uns veröffentlicht. Es sind viele Münsteraner dabei, wir haben Kölner, viele Eifler und auch so ein paar Süddeutsche. Aber es ist schön verstreut, aber ich freue mich, dass wir so viele Leute haben, die jedes Jahr brav ihren Kriminalroman bei uns veröffentlichen.
Wir wollen dieses Interview nicht beenden, ohne auf eine ganz besondere touristische Sehenswürdigkeit hinzuweisen. Wenn ihr in der Eifel seid, fahrt nach Hillesheim. Da gibt es ein fantastisches Café, das unserem Talkgast von heute auch gehört, das Café Sherlock. Machst du da auch sehr viel im Moment im Advent für dein Café?
Ja, selbstverständlich. Also wir haben jetzt erst am Samstag, stelle ich mich draußen hin, da haben wir das Hillesheimer Weihnachtsstädtchen, so nennt sich das, weil unser Weihnachtsmarkt wieder nicht wegen der Corona-Ambulanz in der Stadthalle stattfinden kann. Und da stelle ich mich draußen hin im Weihnachtsstädtchen und werde mal einen ganzen Nachmittag lang Waffeln backen. Also wer Waffeln von mir gebacken bekommen möchte, der kann kommen. Aber ansonsten habe ich gerade zu Drei Kopfschüsse für Aschenbrödel noch eine sehr schöne Weihnachtslesung im Café. Die findet am 16. Dezember statt. Im Café Sherlock in unserem Kriminalhaus in Hillesheim. Da lese ich dann mörderische Geschichten zur Weihnachtszeit.
Wir hören jetzt gleich etwas aus Drei Kopfschüsse für Aschenbrödel. Ralf, vielen lieben Dank für das Interview. Ich wünsche dir eine fantastische Weihnachtszeit und ich freue mich schon auf unser nächstes Wiedersehen.
Vielen Dank, das wünsche ich euch allen auch.
Dank Danke dir.
Tschüss.
Tschüss.
Es werde Licht. Mein Mann Erhard war eigentlich kein Mensch der Extreme. Viele hätten ihn sogar eher als langweilig bezeichnet. Er hat jahrzehntelang seinen Beruf als Kassierer in einem Kaufhaus in Köln gewissenhaft und ohne vermeidbare Aufregungen ausgeübt. Seine Pensionierung ging ohne großes Aufsehen vonstatten. Wir traten danach eine Reise in den Süden an, die wir beide sehr genossen und in den der Hunderte von Dias schoss, die wir dann im Spätsommer dem gesamten Bekanntenkreis bei Grillwürstchen und Sangria präsentierten. Im Herbst setzte er einen alten Traum in die Tat um und hob einen kleinen Teich aus, den er im Frühjahr mit Goldfischen füllen und dessen Ränder er üppig bepflanzen wollte. Mit Erhard, so konnte ich mir vorstellen, würde es ein angenehmer Lebensabend werden. Aber die Tage wurden irgendwann kürzer und die herannahende dunkle Zeit veränderte meinen Mann. Es kam ganz schleichend und es begann damit, dass er eines Abends die schummrigen Glühbirnen in unseren Deckenlampen gegen hellere, leistungsstärkere austauschte. Er begründete dies mit dem Wunsch nach mehr Licht. Damals zitierte er noch schmunzelnd Goethe und seine letzten Worte. Damals machte ich mir noch keine Sorgen. Wenig später bemerkte ich eines Morgens, dass er über Nacht das Licht in mehreren Wohnräumen hatte brennen lassen. Dieses Erlebnis ließ mich in tiefes Grübeln verfallen, da er dies in den kommenden Nächten sogar wiederholte. Als ich eines Tages feststellen musste, dass er nun auch noch dazu übergegangen war, das Licht auf dem Dachboden und die Neonröhre im Keller dauerhaft leuchten zu lassen, sprach ich ihn schließlich darauf an. Wir mussten miteinander reden, da führte kein Weg dran vorbei. Aber Erhard war anderer Meinung und ich beobachtete verunsichert den verächtlichen Zug um seinen Mund, als er mir entgegenhielt, mich habe wohl am Ende eine Art von Geiz gepackt. Er brauche eben Licht, so sagte er kategorisch mit einem knurrenden Unterton und öffnete den Kühlschrank, dessen kleines Lämpchen bizarre Schatten in sein Gesicht malte. In Erhard ging etwas vor sich, das ich nicht verstehen konnte, und dies war lange noch nicht das Ende. Als wir eines Tages bei unserem Einkaufsbummel an dem ersten Regal mit Weihnachtslichterketten vorbeikamen, trat ein geradezu wollüstiges Funkeln in seine Augen, als er die Pappkartons musterte. 20er, 50er, 80er, 100er und 200er Ketten wurden von ihm befingert, begutachtet und in den Händen gewogen. Er lächelte wie irr und kaufte 4 Ketten. 200er. Als wir an diesem Abend mit dem Auto an unserem strahlend hell erleuchteten Haus, aus dessen sämtlichen Fenstern das Licht aller verfügbaren Lampen und Laternen quoll, anhielten und Als wir das Auto dann in die bereits hell erleuchtete Garage rollen ließen, hatten wir kein Wort miteinander gesprochen. Ich hatte während der Fahrt nur das unablässige Malen seiner Wangenknochen und das wilde Glühen in seinen Augen beobachtet. Wortlos machte er sich im Folgenden daran, die Lichterketten an die Fassade zu drapieren. Erst gegen 1 Uhr nachts fiel er dann ermattet neben mir ins Bett. Ich brauche wohl kaum zu erwähnen, dass ich seit Wochen mit einer Maske schlief, weil selbst im Schlafzimmer das Deckenlicht nicht mehr gelöscht werden durfte. Am nächsten Morgen fuhr er gleich wieder zum Baumarkt. Die 4 Lichterketten des Vortags hatte er allein an der Straßenfront des Hauses verbraucht. Der Rest des Hauses schrie geradezu nach Illumination. Was er 2 Stunden später dann alles aus dem Kofferraum seines Opel auslud, wollte ich nicht sehen. Er war 2 volle Tage damit beschäftigt, unser Haus mit einem dichten Netz aus Birnchen und Kabeln regelrecht einzuspinnen. Ich sah immer öfter die Nachbarschaft an unserem Gartenzaun stehen und selbst durchfahrende Autos bremsten mittlerweile häufig ab. Die gelbliche Aura, die unser gesamtes Haus umfing, konnte man schon vom Nachbardorf deutlich erkennen. Erhard saß oft im Dunkeln auf der kleinen Bank vor unserem Gartenhäuschen und betrachtete die glitzernden Lichter, so lange, bis der Frost ihm in den Schnurrbartspitzen hing. Er war regelrecht süchtig nach Licht geworden. Gegen Anfang Dezember dann wurden die Lichterketten bereits verbilligt in den Baumärkten angeboten. Dies war für Erhard Grund genug, erneut auf Beutezug zu gehen. Mehrmals fuhr er die Baumärkte unserer Stadt ab und plünderte trotz der günstigen Preise unser Konto in bedenklichem Maß. Jede Frage meinerseits erstickte er im Keim und wann immer ich anhob, ihn auf den Irrsinn seiner Beleuchtungsorgie anzusprechen, blitzten mich seine Augen böse an und ich sah, wie seine Hand zuckte. Es bestand kein Zweifel daran, dass er sie gegen mich erheben würde, wenn es ihm nötig erschien. Er war zu einem Getriebenen geworden. Dann kam der verhängnisvolle Tag, an dem er schon früh morgens damit begonnen hatte, Lichterketten an sämtliche Latten unseres Gartenzaums zu tackern. Ich hörte ihn in der frostig klaren Winterluft keuchen und ächzen. Wo immer er hantierte, stiegen kleine Dampfwölkchen auf, so sehr arbeitete er sich in Hitze. Er umspannte die Ranggitter der Rosen, so dass die dürren Zweige aufleuchteten, als habe man sie mit Gold überzogen. Er wob die Vogelhäuschen in ein Netz aus Licht, so dass die Meisenknödel erstrahlten und sich die Vögel nur noch sehr zögernd ihrer illuminierten Futterstelle näherten. Er werkelte ohne Unterlass bis in die Dunkelheit, legte Licht um Wasserfass und Sonnenuhr, bestrahlte jedes noch so kleine Bäumchen und jeden Strauch, spannte, lockerte, arrangierte neu, ließ die kleinen Lichtpunkte um sich her durch die frostige Nachtluft tanzen und fluchte, so wie ich es nie zuvor von ihm gehört hatte. Noch gegen 10 Uhr hörte ich seine Beschimpfungen durch die Nacht hallen. Vom Wohnzimmerfenster aus konnte ich schemenhaft seine Gestalt sehen, die am Rande des Teiches mit der letzten Lichterkette kämpfte. Erhard hatte sich verheddert. Er fuchtelte mit den Armen und den Beinen. Schnee stob auf, die Lämpchen tanzten wie ein Schwarm betrunkener Glühwürmchen um ihn herum. Dann verlor er mit einem Mal den Halt, kippte rücklings in den Teich. Es krachte laut, als er durch die Eisdecke brach und sein Fluchen ging in ein Gurgeln über und er starb schließlich völlig. Für einige Sekunden flackerten nervös alle 1000 und abertausend Lichter im und um unser Haus, aber dann hatte sich die Stromsituation stabilisiert. Erst 1 Stunde später traute ich mich, nach Erhard zu sehen. Das war vor 2 Wochen. Heute ist Silvesternacht. Da bekommt Erhards leuchtendes Gesamtkunstwerk bunte Konkurrenz am Himmel. Er kann es sich in aller Ruhe vom Garten aus anschauen. Erhard lehnt, steif gefroren, an der Rückseite des Gartenhäuschens, umwickelt von der warm leuchtenden letzten Lichterkette, die ihm zum Verhängnis geworden ist. Im neuen Jahr soll es Tauwetter geben. Da werde ich mir wohl was anderes für ihn einfallen lassen müssen.